Grüß Sie, ich bin heute verbunden per Leitung nach Genf mit Melanie Lebensohn. Frau Lebensohn, Weinberg oder Weltbank? Wo fühlen Sie sich wohler?
Weinberg, auf jeden Fall.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Melanie Lebensohn, arbeitete für WHO und Weltbank.
Und auf dem Weinberg, sonst hätte ich ja nicht gefragt. Grüße Frau Lebensohn, viele Grüße nach Genf.
Guten Tag, Herr Parisius.
Also Weinbank eher als Weltbank, dabei klingt das so toll. Arbeitete für WHO und Weltbank, da verneigt man sich ja schier. War das dann auch so toll und so glamourös, wie es klingt?
Für mich war es eine sehr wichtige, eine bereichernde Zeit, eine glamouröse Zeit im Sinne von, ich bin um die Welt gereist, habe viel gesehen, Sachen gesehen, die andere Menschen vielleicht nur im Fernsehen mitbekommen oder bei den Nachrichten. Ich war in Kriegsgebieten, ich war in Ländern, die von Erdbeben zerstört worden sind. Tragische Schicksale habe ich gesehen, sehr viel Armut, sehr viel Elend. Das hat mich geprägt.
Also da hat sich das mit dem Glamourös dann schon auch sehr schnell wieder eingebremst sozusagen.
Das Glamouröse war auch die vielen Meetings mit Staatspräsidenten, Ministern bei der Weltbank, bei den jährlichen Treffen von den Ministern, bei den Finanzministern. Das war schon sehr glamourös.
Ich habe gefragt nach Weinberg oder Weltbank, weil einige Jahre waren Sie in Napa Valley in Kalifornien und haben da wohl auch ziemlich guten Wein angebaut. Richtig aktiv oder eher auch so in der Vermarktung und als Sprecherin oder Pressesprecherin, so wie das bei WHO und Weltbank auch war?
Ich habe ihn vor allem probiert und getrunken.
Ja, okay.
Wir hatten Cabernet Sauvignon angebaut. Ich habe sehr viel im Weinberg, also ich habe nicht die Trauben gelesen, also ich habe vielleicht die Trauben auch ein bisschen mitgelesen, aber wir haben nicht den Wein selbst hergestellt, dafür hatten wir einen Weinmacher. Wir haben aber mitten in diesem Weinberg gelebt und wenn man in Napa wohnt, ist man immer von den Reben umringt. Man kann eigentlich gar nichts anderes machen als Wein kaufen, trinken, machen oder darüber sprechen.
Es klingt so, als gäbe es deutlich Unangenehmeres.
Ja, das natürlich auf jeden Fall, aber nach einer Weile, wenn man nur über Wein spricht, dann wird das auch wieder ein bisschen langweilig. Dann sucht man wieder nach anderen Inhalten.
Naja, das haben Sie ja vielleicht auch gemacht. Denn in dieser Zeit, parallel dazu, hatten Sie dann ja genügend Gelegenheit gefunden und Zeit auch, um Ihre Romane zu schreiben. Das ging ja etwa zeitgleich los.
Ja, in Kalifornien konnte ich nicht mehr meiner vorherigen Tätigkeit bei der UNO, bei der Weltbank nachgehen. Und da bin ich dann durch Zufall, durch die Geschichte, die Familiengeschichte meines Mannes, darauf gekommen, einen Roman zu schreiben. Und das hat mich dann gepackt.
Über diesen Roman und über das, was Sie dahin gebracht hat, sprechen wir noch ganz ausführlich in dieser Stunde. Wenn man sich Sie jetzt dann eben abseits von Weinberg und Weltbank vorstellt als Schriftstellerin, was ist für Sie die beste Zeit zu schreiben?
Es ist auf jeden Fall ganz früh morgens. 4.30 Uhr ist toll, 5 Uhr ist wunderbar. Der frühe Morgen hat für mich etwas Magisches. Es ist Stille, es ist meistens noch dunkel, wenigstens im Winter. Der Morgen liegt voller Hoffnung, voller Versprechungen. Und ich bin sehr, sehr produktiv und kreativ, je früher es ist.
Gerade wenn es dann auch noch um einen Morgen geht, also der Morgen nach dem Regen, heißt das aktuelle Buch, über das wir nachher auch noch sprechen werden. Wie viel von dem Schreiben, wenn Sie sagen, Sie machen einen Roman, wie viel von der Zeit ist tatsächlich dann zu schreiben und wie großen Anteil hat die Recherche?
Die Recherche nimmt einen großen Teil meiner Zeit, denn ich möchte sehr, sehr intensiv recherchieren. Ich möchte sicher gehen, dass alles stimmt. Während des Schreibens recherchiere ich dann auch nochmal. Manchmal verändere ich auch Dinge. Das Schreiben selbst ist aber auch ein sehr langer Prozess und es fällt mir auch nicht immer leicht. Das Schreiben, auch wenn es morgens ist und ich kreativ bin, manchmal schreibe ich dann nochmal am nächsten Tag. Oder es gibt Tage, an denen ich sehr wenig schreibe, Tage, an denen ich sehr schnell vorankomme.
Holen Sie sich denn den Schlaf irgendwann mal wieder zurück im Laufe des Tages oder sind Sie eine Wenigschläferin?
Ich gehe leider leider sehr früh ins Bett. Das ist nicht sehr sozial, aber irgendwie hat sich mein Körper an diesen Rhythmus gewöhnt. Ich gehe mit meiner Tochter abends schlafen, so um 9:30, denn dann bin ich auch wirklich müde.
Und dann funktioniert es auch am nächsten Morgen. Jetzt haben wir ein paar Stationen von Ihnen kurz angerissen, die wir noch weiter vertiefen werden in der Stunde. Katzen, sagt man, haben 7 Leben. Im wievielten sehen Sie sich?
Ich sehe mich im 3. Leben. Das erste Leben war meine Kindheit, meine Jugend, das Studium, dann meine Berufszeit. Das war das zweite Leben, als ich international angefangen habe zu arbeiten bei der WHO in Genf, bei der Weltbank. Und das dritte Leben hat mit meinem Mann begonnen. Und das ist das schönste Leben.
1:1 der Talk auf Bayern 2, heute mit Melanie Levinson, ein Kind der 70er Jahre aus Hessen. Was für Poster hingen über ihrem Bett?
Beethoven.
Echt?
Ja, ich wurde dafür immer ausgelacht von meinen Schulfreunden, aber meine erste Liebe war Beethoven. Ich habe sehr früh angefangen, Klavier zu spielen und war immer sehr beeindruckt, wie dieser Komponist komponieren konnte, obwohl er taub war. Das hat mich sehr berührt.
Und den gab es als Poster in der Bravo?
Bravo habe ich überhaupt nicht gelesen.
Entschuldigung, Frau Lee, aber Sie haben davon gehört.
Das haben meine Freundinnen mir dann gezeigt, hat mich nicht sehr interessiert. Ich war wirklich mit der klassischen Musik beschäftigt, mit dem Moskauer Kammerorchester, mit Alfred Brendel und habe mich in dieser Welt zurückgezogen.
Dann würde man klischeemäßig als nächstes fragen, waren Sie ein einsames Kind?
Einsam war ich nicht, aber ich war immer gerne alleine.
Das Poster, das über dem Bett hing, das hing dann irgendwann mal auch bald nicht mehr zu Hause, sondern im Internat.
Ja, als ich 13 war, kam ich in die Heimschule Klosterwald. Damals ein sehr strenges Mädcheninternat von Benediktinerschwestern geführt. Wirklich im klassischen Sinne Erziehung des frühen 19. Jahrhunderts mit Achterzimmern, Aufstehen morgens. Wir hatten einen Schemel, mehr gab es nicht. Zwei Fernseher im ganzen Haus für 400 Mädchen. Im ersten Stock lief das erste Programm, im zweiten das zweite. Also es war sehr spartanisch.
Im dritten Stock gab es nicht. Ja, weiß nicht, ob ich dann die Folgefrage noch stellen muss, weil es teilt sich ja bei Internat immer so in zwei Fraktionen. Für die einen ist es Strafe, für die anderen Belohnung.
Für mich war es beides. Die Strenge war natürlich manchmal sehr, sehr schwierig für 14-, 15-jährige Mädchen, die sich für die Welt interessieren, die nach draußen gehen möchten. Aber leider wurde abends um 8 Uhr abgeschlossen. Aber es war auch Belohnung, denn ich habe sehr enge, schöne Freundschaften geschlossen, die bis heute halten.
Was hat das mit dem Verhältnis zu Ihren Eltern gemacht? Weil da waren Sie ja tatsächlich dann, wenn dann, höchstens übers Wochenende, oder?
Und noch über viele Jahre. Noch nicht mal. Es war nur zu den Ferien, durften wir nach Hause. Wir hatten auch samstags Schule, damit wir dann ein bisschen länger Ferien hatten. Ich habe mich dran gewöhnt. Ich habe das gar nicht so in Frage gestellt. Ich habe es nicht vermisst. Ich war gerne in dieser Schule bei meinen Freundinnen. Und es hat mir auch, glaube ich, geholfen, selbstsicherer zu werden, für mich zu sprechen. Denn Mädchen können sehr grausam sein in einer großen Gemeinschaft.
Und die Motivation Ihrer Eltern?
Meine Eltern wollten mich auf eine sehr gute Schule schicken, wo ich sehr viel für das spätere Leben lerne. Habe ich auch 8 Jahre Latein.
Ja, das hilft einem dann ja schon mal weiter. Naja gut, spätestens in Ihren ganzen Sprachen natürlich ist das was man da schon noch mal irgendwie rauskramen kann. Sie waren eigentlich, wären Sie fürs Radio prädestiniert gewesen, oder? Da haben Sie mit Ihrem Vater schon frühkindliche Erfahrungen gemacht.
Ja, mein Vater war ein leidenschaftlicher Radiomacher, hat für verschiedene Rundfunksender gearbeitet und hatte ein Studio bei uns zu Hause, das war unten im Keller. Er hat oft sonntags Wunschkonzerte moderiert und während dieser Zeit, das waren Live-Sendungen, während dieser Zeit durften wir nicht die Toilettenspülung benutzen, damit es nicht rauscht. Wir mussten leise auf Zehenspitzen an seiner Tür vorbeigehen. Das waren sehr strenge Regeln. Und er hat
waren da so Eierkartons unten drin im Keller? Also wie man sich das vorstellt?
Ein richtiges Studio mit dicken Wänden, mit gepolsterten Wänden, mit einer Technik, meinem Technikraum, Mikrofon. Also es war alles da. Und natürlich damals noch mit Schallplatten, mit Tonbändern. Und er hat auch versucht, uns, meinen Bruder und mich, für das Radio sehr früh zu gewinnen, hat uns in den Kinderfunk der ARD geschickt. Das habe ich gehasst. Ich fand das furchtbar. Ich wollte mit niemandem sprechen. Ich wollte nicht gehört werden. Aber natürlich in so einem Rundfunkhaushalt konnten wir dem nicht entkommen.
Aber haben es dann später, doch, Sie haben später noch beim Deutschlandfunk gearbeitet.
Ja, ich habe mich dann doch sehr dafür interessiert. Ich bin ein Hörmensch dadurch geworden. Ich höre immer noch sehr gerne sehr viel Radio, sehr viel Audiobücher, Hörbücher. Ich habe dann während des Studiums in Köln beim Deutschlandfunk als freie Reporterin gearbeitet und dann später das auch weitergemacht, als ich in Paris studiert habe.
Aber zwischendurch dann erstmal versucht, mit Töpferei durchzukommen.
Töpferei, das war ein furchtbares Jahr. Das war das Jahr nach dem Abitur. Das gehörte auch zu meiner Klosterausbildung. dass man eine Lehre machen konnte neben dem Gymnasium. Ich musste danach eben dieses Jahr noch bleiben und habe dann nur die Töpferei zu Ende gebracht mit der Gesellenprüfung. Und das war sehr schwierig. Es war ja nicht nur Töpfern, sondern man musste Chemie lernen, man musste die Glasuren mischen lernen, es gab Mathematik. Sie sollen ein Gefäß drehen, was 40 Zentimeter hoch ist, 8 Zentimeter Durchmesser, wie viel Gramm Ton brauchen Sie dafür? Solche Sachen waren das. Und Lehrrecht, das war sehr, sehr schwierig für mich.
Dann doch lieber studieren.
Dann studieren war dann eine Belohnung danach.
Und wie nach Paris gekommen, an die Sorbonne?
Ich habe erst 3 Jahre in Köln studiert, hatte aber immer die Sehnsucht, Französisch zu lernen, in Frankreich eine Weile zu leben. Das hat mich, wie viele andere Deutsche, fasziniert. Und 1994 habe ich mir gedacht, ich mache jetzt ein Auslandssemester. Ich gehe ein Semester nach Paris an die Sorbonne, einfach nur um Französisch zu lernen, und bin dann nie wieder zurück nach Deutschland gekommen.
Haben seitdem nie wieder in Deutschland gelebt. War das eine bewusste Entscheidung?
Paris, wer einmal in Paris lebt, möchte nicht mehr zurück nach Köln. Das ist klar. Und dann ging es immer weiter. Ich habe dann gearbeitet dort, erst beim Deutschlandfunk, dann habe ich bei der UNESCO ein Praktikum gemacht, habe dort plötzlich gemerkt, ich möchte für die UNO arbeiten. Das hat mich völlig fasziniert, diese internationale Umgebung. Im Lift wurden 10 verschiedene Sprachen gesprochen, die internationalen humanitären Ziele der UNESCO. Das hat mich so ergriffen, dann wollte ich auf jeden Fall in diesem Feld bleiben. Und dann kam eins zum anderen.
Das war also schon ein Start da bei der Weltorganisation mit ganz großen Idealen, die auch transportiert wurden.
Ja, ich habe dann noch an der Sciences Po, am Institut d'Études Politiques, einen Abschluss gemacht in internationalen Beziehungen und konnte danach direkt bei der Weltbank in Washington 2 Jahre arbeiten, bevor ich dann nach Genf zur Weltgesundheitsorganisation gekommen bin.
Sie haben ja vorhin schon ein bisschen erzählt von dem Spagat da zwischen einerseits glamourös, andererseits aber auch ganz viel Leid und Elend, was Sie eben ertragen und aus erster Hand auch erleben mussten. Ist von diesen Idealen nach ein paar Jahren in dem Betrieb dann noch was übrig geblieben oder waren Sie dann doch sehr ernüchtert, weil Sie einfach die Begrenztheit der Möglichkeiten auch begreifen mussten?
Ja, beides. Man wird natürlich ernüchtert, allein durch die große Bürokratie, gegen die man tagtäglich ankämpft. Die Vereinten Nationen sind ja nicht nur eine Organisation, das ist ein gigantisches Netzwerk aus Unternehmen, Sonderpartnerorganisationen. Es müssen Regeln eingehalten werden. Multilateralismus ist schwer und er ist immer ein Kompromiss, egal was man versucht zu erreichen. Und meistens erreicht man Dinge nur auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Auf der anderen Seite habe ich auch sehr viele tolle Erlebnisse in den Ländern erlebt, mit den Menschen, für die wir uns eingesetzt haben. Und wenn man nicht ein bisschen Idealismus behält, dann lohnt es sich ja gar nicht mehr aufzustehen morgens.
1:1, der Talk auf Bayern 2, heute verbunden nach Genf mit Melanie Levenson, die 12 Jahre waren das, ne? Für Weltbank, WHO in verschiedenen Funktionen an verschiedenen Orten?
Ja, 12, 14 Jahre insgesamt.
Was waren die furchtbarsten und niederschmetterndsten?
Furchtbar und niederschmetternd waren die Sachen, die ich gesehen habe in Liberia während des Bürgerkriegs 2003, als ich in Monrovia war. Da herrschte eine Choleraepidemie. Ich habe sehr viele kranke Kinder gesehen in diesen Cholera-Camps. Ich habe sehr viele Menschen auf der Flucht gesehen, Menschen, die in einem Stadion gelebt haben. Da hatten sie nichts als eine Plastikdecke. Es war Regenzeit. Sie saßen da in diesem Regen, hatten nichts zu essen, kauerten unter den Bänken. Das war sehr schwer zu ertragen für mich, das täglich zu sehen. Wir hatten kein fließendes Wasser. Wir hatten sehr schwere Arbeitsbedingungen, kein Elektrizität, kein Strom. Der Generator lief nur ein paar Stunden abends. Wir mussten in dieser Situation natürlich ich habe über die humanitäre Situation berichtet, den Journalisten Informationen geliefert. Wir haben auch Impfkampagnen ausgetragen. Also das war schon sehr, sehr eindringlich. Eine andere schwierige Zeit war meine Zeit später bei der Weltbank, als ich an und in Haiti gearbeitet habe.
Das war nach dem Erdbeben.
Nach dem Erdbeben 2010. Das Land war auch, das war so zerstört, Port-au-Prince, die Stadt. Auch dort lebten die Menschen unter den Trümmern, in den Trümmern. Das sind Bilder, die werde ich nie vergessen.
Waren Sie da so unterwegs wie die Protagonistin aus Ihrem aktuellen Roman, die ja da in einer ähnlichen Situation, in einem ähnlichen Job ist, im Morgen nach den Regen, also auf der einen Seite eben in internationalen Luxushotels, andererseits mitten im Elend?
Genau so war es. Also ich habe, als ich die Kapitel meiner Protagonistin geschrieben habe, habe ich sehr viel wieder an meine Vergangenheit gedacht, habe diese Szenen vor mir abspielen lassen und habe einiges daraus benutzt.
Hm. Wie ging es Ihnen denn damals damit? Es ist eine gespenstische Situation an und für sich. Also Sie sitzen da in einem Luxushotel abgeschottet und außenrum leiden die Menschen Hunger und Durst, während Sie an Cocktails nippen.
In Amman war es teilweise so. Wir saßen in einem Fünf-Sterne-Hotel und verfolgten den Irakkrieg. Man durfte nicht in den Irak hinein. Das war natürlich gesperrt zur heißen Kriegszeit. Aber wir mussten jeden Tag um 16 Uhr hatten wir eine internationale Pressekonferenz und mussten Neuigkeiten erzählen und Informationen liefern. Deshalb war das schon so. Es war auch in Äthiopien so, wo viele, viele Abgeordnete von internationalen Organisationen in einem Fünf-Sterne-Hotel leben, das mitten in einem Slum ist. Und das sind groteske Situationen, in denen ich mich nicht wohlgefühlt habe, die natürlich auch dann oft zum Zynismus führen können.
Hm. Kriegt man da welche Art von Unterstützung, im Zweifel psychologischer, dann auch von den Institutionen, für die Sie da dort gewesen sind? Weil denen muss es ja auch um das Wohl. Sie sagen ja, bis heute begleiten diese Bilder Sie.
Man bekommt Unterstützung und die Angestellten, die für die UNO arbeiten, haben auch Sicherheitsvorkehrungen. Sie haben gepanzerte Autos teilweise. Aber es kann trotzdem passieren. Es kann immer etwas passieren, zum Beispiel.
Ich meinte jetzt nicht Sicherheitsvorkehrungen im Sinne von Schutz, sondern Hilfe, psychologische Hilfe, irgendwelche Coaches oder Möglichkeiten danach, sich irgendwie zu befreien von dieser Last, die sie da ja auch kriegen.
Das gibt es. Es gibt psychologische Hilfe, aber ich weiß nicht, wie stark sie in Anspruch genommen wird und wie viel Mitarbeiter sie brauchen. Denn viele gehen damit auch sehr gut um. Das gehört zu ihrem Leben, das gehört zu ihrem Alltag. Ich habe viele Menschen in diesen Ländern kennengelernt, die brauchten das. Die waren fast schon süchtig nach diesen Ausnahmezuständen. Sie irren von einem Konflikt zum anderen, von einer Trennung zur anderen. Man gewöhnt sich an diese Situationen.
Andere sprechen dann von posttraumatischen Belastungsstörungen.
Ja, die gibt es natürlich auch. Auch beim Militär natürlich, vor allem bei der UNO. Ich kenne keine Menschen, die hatten, aber die gibt es auf jeden Fall.
Gab es für Sie dann einen Punkt, wo Sie gesagt haben, nee, jetzt reicht's, ich kann das nicht mehr, halte es nicht mehr aus und muss mich verändern, zum Beispiel eben gerade nach der sehr herausfordernden Zeit in Haiti? Oder war das ein vollkommener Zufall und kam vollkommen überraschend, dass Sie Ihr Leben dann auf den Kopf gestellt haben?
Ich habe 2003 auch das in mir gespürt. Ich kam dann, diese beginnende Sucht, ich kam dann wieder zurück nach Genf, konnte endlich wieder duschen, das war wunderbar. Aber nach 10, 12 Tagen habe ich schon wieder mich nach dem nächsten Einsatz gesehnt. Und auch diese Routine, in der wir tagtäglich erleben, die war irgendwann sehr schnell sehr langweilig. Und wenn man immer unterwegs ist, 3 Wochen, 4 Wochen, 2 Monate oder 4 Monate, dann ist es natürlich auch sehr schwer, überhaupt ein Privatleben zu führen. Man hat ja kaum mehr Freunde, weil man immer unterwegs ist. Und da habe ich dann beschlossen, dass ich mich in der Weltgesundheitsorganisation nach einer anderen Beschäftigung umsehe.
Und sind dann auch erstmal stationär geblieben. Das heißt, es war also dann am Ende, als Sie Ihren Mann kennengelernt haben, kein Suchen nach einer Neuorientierung, sondern dann kam dieser Typ und dann war sowieso alles anders.
Als ich dann meinen Mann kennengelernt habe, dann war mir alles egal. Dann habe ich die Weltbank aufgegeben, habe das keinen Tag bereut. Da hat mein Leben dann wirklich eine richtige 180-Grad-Wendung angenommen. Denn dann bin ich aus dem internationalen Arbeitstätigkeitsbereich ausgestiegen und mit ihm auf seinen Weinberg gezogen.
Das heißt, er kam offensichtlich gar nicht aus diesem Apparat. Es ist wahrscheinlich aber ganz schwierig, wie in anderen so abgeschlossenen Küngeln und Gesellschaften überhaupt dann Kontakte nach außen zu kriegen. Wie haben Sie ihn denn kennengelernt?
Wir haben uns im Aspen Institute kennengelernt. Das ist ein amerikanischer Think Tank, wo er dabei war, und wir haben uns gesehen und es war wirklich, das klingt jetzt wirklich klitschig, aber es war Liebe auf den ersten Blick. Also wir brauchten nichts testen, nichts mal nicht ausprobieren, es war immer irgendwie klar, wir gehören zusammen.
Und dann haben Sie es ja auch entsprechend umgesetzt. Wie lange hat es denn dann noch gedauert, bis Sie erfahren haben, dass Sie da gar nicht die erste Melanie Nair Löwensohn in dieser Familie sind?
Ja, als ich dann rund ein Jahr später ihn geheiratet habe und seinen Namen Löwensohn angenommen habe, wurde ich die Namensvetterin seiner französischen Großcousine. Die erste Melanie Löwensohn lebte genau wie ich als junge Studentin in Paris in den Anfang der 40er Jahre, und 1943 wurde sie nach Auschwitz deportiert. Niemand weiß genau, ob sie aus dem Lager entkommen konnte, aber wir gehen natürlich davon aus, dass sie dort ermordet wurde. Mhm. Ihr Vater Lika hat in den Wirren des Krieges den Kontakt zu ihr verloren. Er hat dann später wieder geheiratet, hatte noch zwei weitere Töchter, hat diesen Töchtern aber nie etwas von der älteren Halbschwester erzählt. Das hat er erst an seinem Sterbebett nachgeholt, hat dann seine Tochter Jackie darum gebeten, nach Melanie zu suchen. Und das hat Jackie auch getan. Sie hat 10, 12 Jahre nach Melanie geforscht, hat das Holocaust-Museum in Washington D.C. kontaktiert. Die haben ein sehr großes Archiv über Holocaust mit den Namen von Holocaust-Opfern, das Internationale Rote Kreuz, den Internationalen Suchdienst. Sie hat sehr viele Dokumente während dieser Suche zusammengestellt, die Antworten dieser Organisationen und das alles in einem Ordner gesammelt, meinem Mann und gegeben, und der hat das mir gezeigt. Und ich bin dann habe mich dann in ihr Schicksal vertieft. Und wie Sie sich vorstellen können, war das ein sehr ergreifender und eindringlicher Moment, als ich auf diesen alten Faxen von Obersturmbannführer Röttgen meinen Namen gesehen habe.
Ja. Klar, ich meine, man kann sich ja fragen, die Frage werden Sie sicher auch gestellt haben. Plötzlich ist das Schicksal, dass Sie dann als zweite Melanie Levinson mit diesen Überschneidungen in der Vita plötzlich in diese Familie kommen?
Das können Sie nennen, wie Sie wollen. Es ist Schicksal, Fügung. Es hat jedenfalls große Gefühle ausgelöst in dieser Familie, als ich genau 70 Jahre nach dem Verschwinden der ersten Melanie Levinson als die zweite Melanie in diese Familie gekommen bin. Jackie hat geweint. Sie war ungefähr 80 und das war ein großer Moment.
Und hat sie zu ihrem ersten Buch, zu ihrem ersten Roman inspiriert, der dann auch in viele Sprachen übersetzt worden ist.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2.
Melanie Levinson schreibt über den Morgen nach dem Regen.
Das ist das aktuelle, das zweite Buch. Wollten Sie heimlich immer schon Romane schreiben oder hat Sie das wirklich inspiriert durch diese Geschichte Ihrer Namensvetterung da mehr oder weniger so ereilt?
Schreiben wollte ich schon immer als Kind. Ich habe mit 6 Jahren, 8 Jahren die ersten kleinen Geschichten geschrieben, mit 12 einen ersten Roman auf einer alten Schreibmaschine getippt. Der hatte immerhin 100 Seiten. Mhm. Aber ich hätte mich nie getraut, wirklich Schriftstellerin, Autorin zu werden. Ich musste ja irgendwie Geld verdienen auch und deshalb habe ich dann den journalistischen Weg zuerst gewählt. Aber ich hätte ohne Melanie Levinson wahrscheinlich nicht geschrieben. Sie hat mich also posthum zur Autorin gemacht.
Wir wissen also erstens, es liegt noch ein Frühwerk rum, was irgendwann mal veröffentlicht werden könnte. Und zweitens, dass also jetzt auch dieses zweite aktuelle Buch inspiriert ist, natürlich von Ihrem eigenen Erleben, Ihrer eigenen Umgebung, auch Ihrer Zeit eben, die Sie verbracht haben in dem ganzen Apparat der Weltbank und von WHO und Ähnlichem. Vom Morgenstunden haben Sie vorhin schon geschwärmt, wenn es darum geht, für Sie kreativ zu sein und zu schreiben. Was macht denn einen Morgen nach dem Regen, wie das Buch heißt, was macht den für Sie und in diesem Buch aus?
Der Titel Der Morgen nach dem Regen beschreibt den Morgen nach einem großen Regen in der Rahmenhandlung, wo meine beiden Protagonistinnen, die Mutter und die Tochter, sie beobachten diesen Regen, der alles zerstört, was die Mutter in den letzten Wochen im Garten versucht hat zu bauen, zu kreieren. Und dann kommt dieser große Regen und wischt alles weg, rupft die Pflanzen aus, die Wurzeln raus. Und das ist so ein Moment, wo die Mutter wieder zweifelt, war es richtig, hierher zu kommen, in dieses Haus zu ziehen, von vorne anzufangen. Aber es ist auch dieser Morgen, an dem Mutter und Tochter sich zum ersten Mal ehrlich in die Augen sehen und beginnen, sich einander zu nähern und auszusprechen. Das ist der erste Moment. Und dann dauert es natürlich noch eine Weile bis zum Ende des Buches. Aber dieser Morgen ist ein Schlüsselmoment in dem Buch.
Also ein reinigendes Gewitter gibt es da dann zwischen Mutter und Tochter. Und natürlich muss man das fragen, bei den ganzen Anknüpfungen an Ihre Biografie, die es da gibt, muss man das natürlich fragen, kennen Sie das auch? Also speziell auch als Tochter, weil Ihre eigene Tochter ist mit 11 sicher noch zu jung für diese Art von Aussprache und Streit.
Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter und auch zu meiner Tochter. Aber man kann sich natürlich als Autorin sehr gut in die Situation hineinversetzen, wenn das nicht der Fall ist.
Kann man sich dann auch so reinversetzen, wie das ist in Familien, wenn so ganz große Familiengeheimnisse da sind, wie die ja sind. In dem Buch gab es die auch in ihrem echten Leben, jetzt unabhängig davon, ob das nur diese oder andere Geschichten waren, aber dass da dann plötzlich ganz neue, unbekannte Kapitel aufgeschlagen wurden?
Neue Kapitel werden immer irgendwann aufgeschlagen, aber ich hatte kein Familiengeheimnis. Meine Familie war sehr, sehr direkt, sehr gerade heraus. Ich wusste eigentlich immer alles.
Gut, dann haben wir das schon mal geklärt und hören uns jetzt mal an, wie Sie die Tochter schildern in dem Buch. Und würde Sie bitten, ein kleines Stück aus dem Morgen nach dem Regen zu lesen. Elsa heißt die Tochter und erzählt aus einer ganz speziellen Situation, als sie schon bei ihrer Mutter ist.
Ich stand auf und streunte ziellos durchs Zimmer. Vor dem Bücherregal blieb ich stehen, strich mit dem Finger über die Buchrücken. Internationales Strafrecht, Völkerrecht, die letzten Jahresberichte des Strafgerichtshofs. Dazwischen ein paar ungelesene Romane. Ich zog einen heraus, jetzt hatte ich ja Zeit. Doch dann schob ich ihn wieder zurück. Mir war nicht nach Lesen zumute. Um nicht ständig an die Arbeit erinnert zu werden, ging ich ins Schlafzimmer. Die Vorhänge waren noch zugezogen, das Bett zerwühlt. Vor dem geöffneten Kleiderschrank lagen einzelne Schuhe verstreut, Kleiderbügel und ein paar zusammengeknüllte Anziehsachen, die ich längst zur Reinigung hatte bringen wollen. Als ich meine magere Gestalt im Wandspiegel erblickte, erschrak ich. Das Gesicht schmal und weiß wie meine Bluse, die Hose viel zu weit. Meine dunklen, langen Haare, einst mein ganzer Stolz, wirkten stumpf, die Spitzen zerfranst. Ich wandte mich ab und ließ mich, so wie ich war, in Hose und Bluse, ins ungemachte Bett fallen. Erst als ich lag, meine Augen geschlossen, die Decke bis unters Kinn gezogen und umgeben von einer Stille, die wehtat, ließ ich den Gedanken zu, vor dem ich seit Monaten davongerannt war, wie vor einem wilden Tier. Ich war am Ende meiner Kräfte. In mir schwelte eine Erschöpfung, die schon lange mit Schlaf nicht mehr zu kurieren war. Dr. Vandenberg wusste es, Robert wusste es, alle wussten es, sogar Christopher, der sich mit seinen sarkastischen Bemerkungen wie »schon wieder zu spät« verraten hatte. Auch ich wusste es natürlich, spürte seit langem, dass ich auf einem untergehenden Schiff saß. Doch ich hatte die Warnsignale meines Körpers nicht beachtet, das Zittern, das wie aus dem Nichts kam und wieder verschwand, den Schwindel, die Appetitlosigkeit, die gähnenden Schatten unter meinen Augen. Es würde schon gehen, hatte ich mir eingeredet, es war doch immer gegangen. Bis heute.
Aus der Morgen nach dem Regen von Melanie Levinson. Elsa ist also ganz offensichtlich, die Person, die da geschildert wird, im Burnout. Ich spare Ihnen hier die Frage nach den autobiografischen Zügen und frage, wie haben Sie das recherchiert?
Ich selber habe kein Burnout gehabt, obwohl ich Erschöpfung mir auch sehr gut vorstellen kann. Also, aber diese totale Erschöpfung, dass man nicht mehr aufstehen kann, keine Kraft mehr hat, sich die Zähne zu putzen. Das musste ich wirklich sehr, sehr intensiv nachlesen. Was sind die Anzeichen? Was sind die körperlichen Symptome? Wie spürt man sie? Was kann man, wenn man im Burnout schon ist, überhaupt noch machen? Kann man dann noch arbeiten? Ja, das war einiges an Recherche da zu tun, bevor ich das schreiben konnte.
Nun reicht aber der Burnout nicht als Drama in dem Buch. Wie kommt es denn, dass ausgerechnet ein Terrorist aus Uganda, der vor einem internationalen Strafgerichtshof verurteilt worden ist, Ihnen die Inspiration für diesen Roman gegeben hat?
Das ist ja das Schöne am Autorendasein. Ich höre, lese irgendwas und plötzlich inspiriert mich das zu einer Idee. Ich habe über diesen Gerichtsprozess am Internationalen Strafgerichtshof zufällig im Radio gehört, über diesen Prozess von Dominic Ongwen, dieser Anführer der Lord's Resistance Army, einer ugandischen Terrorgruppe, Rebellenorganisation. Und seine Verteidiger damals während dieses Prozesses sahen in ihm nicht den Täter, sondern auch ein Opfer. Denn Ongwen selbst wurde als 9-jähriger Junge von dieser LRA, von dieser selben Organisation auf der Straße gekidnappt, mit Drogen und Gewalt zum Kindersoldaten versklavt. Und er ist dann in dieser Organisation zu ihrem Anführer, einem ihrer Anführer, aufgestiegen. Und diese Täter-Opfer-Problematik, die hat mich sehr beschäftigt. Und sie zieht sich durch das ganze Buch auf verschiedenen Ebenen. Denn auch Tochter und Mutter sind in gewisser Weise Täter und Opfer ihres Konflikts.
Naja, und so sind es eben ganz verschiedene Ebenen. Also Weltpolitik, wie Sie gerade geschildert haben, internationale Strafjustiz, Terror. Dann aber auch eben dieses Mutter-Tochter-Drama. Eine tragische Liebesgeschichte kommt auch noch dazu. Welche Ebene brauchen Sie wofür oder wie stark geht es Ihnen da um die Parallelitäten, auch gerade wie Sie skizziert haben?
Ich habe diese Geschichte aus einer Welt geschrieben, die ich sehr gut kenne. Nur ein Mutter-Tochter-Konflikt war mir zu simpel. Nur Mutter zerrissen zwischen Beruf und wahrer Liebe oder mutterlicher Verantwortung. Also nur ein Konflikt, das hat mir irgendwie, das hat nicht das Buch, das war mir nicht dicht genug. Und so bin ich eben auf verschiedene Konflikte gekommen, habe die miteinander verwoben, mit meiner eigenen Berufserfahrung aus diesem Feld geschrieben, weil ich mich einfach immer interessiert habe für diese Menschen. Was machen diese Menschen, die immer in diesen Konflikten leben? Ich habe mal ein Buch darüber gelesen von einer Journalistin, die auch Kriegsreporterin war, die danach versucht hat, mit ihrem Mann ein normales Leben zu führen und ist daran gescheitert. Sie konnte dann das einfach in Paris leben, zur Schule zu gehen, mit dem Bus nehmen, das hat nicht mehr funktioniert. Und dieses Scheitern wollte ich unbedingt dokumentieren, aber eben auch, um es unterhaltsam zu machen, mit einer Liebesgeschichte kombinieren, das fand ich eine schöne Idee.
Der Morgen nach dem Regen heißt der Roman von Melanie Levinson, mit der wir heute sprechen, in 1:1 der Talk auf Bayern 2.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit Melanie Levinson, war Winzerin im Napa Valley.
Ihre Biografie hatten wir mit der Winzerei ein bisschen verlassen. Es klingt so, als wäre es kein ganz schlechtes Leben gewesen und als hätten Sie sich da nicht schlecht eingeheiratet in ein Weingut in Napa Valley.
Ja, die ersten Jahre waren wunderschön in diesem idyllischen Napa-Tal, umgeben von Weinbergen und Hügeln in einem der schönsten Staaten der Vereinigten Staaten in Kalifornien. Aber dann ab 2017 wurde es sehr schwierig für uns. Da waren jedes Jahr sehr, sehr starke, schlimme Buschbrände. Wir hatten teilweise im Sommer, im August 48 Grad, eine 12-jährige Dürreperiode. Es gab kaum Wasser, die Wälder waren sehr, sehr trocken. Und dann brachen mehrere Feuer gleichzeitig aus. Eins hat mal unseren halben Ort verschlungen an einer Nacht. Und das hat sich dann mehrere Jahre wiederholt, immer August, September, dass wir von mehreren Feuern gleichzeitig umzingelt waren. Und das war so intensiv, so eine traumatische Erfahrung. Ich habe die Fenster unseres Hauses innen mit einem dicken Tesafilm abgeklebt, damit der Rauch nicht überall hineinkam. Wir konnten kaum atmen. Der Rauch war so dick. Asche flog wie Schnee auf die Fensterbänke, auf die Autos. Wir hatten keinen Strom mehr. Also es war wirklich eine Katastrophe. Und das, nachdem wir hatten dann die Reben verloren, die waren ja dann durch die Asche, konnte man die nicht mehr zu Wein verarbeiten. Tonnenweise Reben mussten entsorgt werden. Und viele Winzer haben da wirklich sehr, sehr gelitten, viele große Einbußen gehabt.
Dabei waren Ihre Weine gerade dabei, so richtig durch die Decke zu gehen, wenn ich das richtig gelesen habe, mehr oder weniger. Also am Anfang haben Sie, weil das offensichtlich auch vom Alter der Rebstöcke abhängt, und da waren Sie gerade dabei, richtig in die Höchstqualität vorzustoßen.
Das stimmt, genau. Wir hatten auch gerade einen wunderbaren französischen Weinmacher engagiert. Er hat wirklich ein fantastisches Aroma herausgeholt. Und dann kamen diese Brände. Und 2020 war das dann so schlimm, dass wir gesagt haben, wir können, ich kann das nicht mehr. Ich möchte nicht mehr in dieser ständigen Gefahr leben, dass jeden Sommer unser Haus abbrennen kann. Und dann kam Covid natürlich auch noch dazu. Das war eine sehr schwierige Zeit, aber die uns dann auch ermöglicht hat, was Neues anzufangen und zurück nach Europa zu ziehen. Für meinen Mann eine ganz neue Erfahrung, für mich war es nach Hause kommen.
Schreiben wir da Klimawandel drüber, über das, was da passiert in Kalifornien, im Napa Valley?
Ja, ich betrachte mich als einen Klimaflüchtling. Denn diese Wassernot, dass sich Winzer, Bauern da gegenseitig das Wasser abgraben, weil es sinkt, das Grundwasser, die extreme Dürre, die extreme Hitze, das ist ganz klar der Klimawandel. Und ich habe ihn nirgendwo so deutlich gesehen wie im Napa Valley.
Also zurück nach Europa. Und Ihr Mann hatte so gar keine Anbindungen. Ist deswegen auch Genf geworden, weil Sie da ja früher gearbeitet haben, auch schon gelebt?
Mein Mann hat zwar europäische Wurzeln, hat aber nie in Europa gelebt, spricht auch kein Deutsch. Er war aber sehr neugierig, wollte auch gerne mit mir in Europa leben, war sehr abenteuerlustig in diesem Sinne. Da haben wir überlegt, wo können wir denn leben? Also in Deutschland natürlich nicht, denn wird er jetzt auch kein Deutsch mehr lernen. In Frankreich wollten wir nicht leben. Dann habe ich gesagt, warum nicht die Schweiz? Genf ist in der Mitte Europas, das kenne ich, ist eine tolle Stadt. Und dann hat er sich darauf eingelassen und es war der beste Wechsel, den ich mir hätte vorstellen können. Er spricht Französisch, das konnte er durch seine Mutter. Und so hat das wunderbar funktioniert.
Und wie viel bringen Sie da jetzt die Tage? Weil die Weinbauerei, die Sie ja ausgefüllt hat vorher, die ist es ja nun nicht mehr. Ihre Bücher schreiben Sie eher nachts oder am frühen Morgen. Und dann?
Mein Mann ist hauptberuflich Risikokapitalgeber, hat sehr viel im Silicon Valley gearbeitet und hat seine ganzen Kunden in Kalifornien. Er kann also, so wie früher mein Vater vom Keller im Studio aus arbeiten, kann er jetzt von uns zu Hause aus arbeiten. Und natürlich im Zeitalter von Zoom geht das noch viel einfacher.
Und Ihre Tochter, war die begeistert über den Wechsel aus Kalifornien in die Schweiz? Hatte die überhaupt eine Vorstellung von, naja gut, als Tochter einer so europäisch, so weltläufig orientierten Mutter vermute ich schon von der Schweiz. Aber ich meine, viele 10-jährige Amerikanerinnen denken wahrscheinlich über die Schweiz überhaupt nicht nach und haben überhaupt keine Vorstellung.
Das stimmt. Bei uns war es so, dass ich immer mit ihr Deutsch gesprochen habe. Sie hat sehr viel Zeit mit mir in Deutschland verbracht, seit sie laufen kann und schon vorher immer. Sie kannte Deutschland sehr gut, Österreich. Sie konnte sich was vorstellen, wie das ist, in Europa zu sein, auch für mehrere Monate. Und da wir ein sehr internationales Haus haben, wir sprechen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch jeden Tag, ist ihr, glaube ich, das sehr leicht gefallen. Sie hat überhaupt keine Probleme, das Französisch perfekt aufzugreifen. Das hat ein paar Monate gedauert. Sie hat sich sehr schnell eingelebt. Also ich war beeindruckt von meiner Tochter, wie sie das geschafft hat.
Haben Sie je darüber nachgedacht, sie ins Internat zu geben, so wie Sie früher im Internat waren?
Auf keinen Fall. Ich habe nur eine Tochter und da möchte ich jeden Tag mit ihr genießen.
Das tun Sie bestimmt jetzt auch und denken trotzdem ja bestimmt zurück an Ihre ganzen Jahre bei WHO, Weltbank und Co., gerade wenn man im Augenblick eben so die Welt sieht mit den ganzen Krisen, Konflikten und Kriegen, die da sind. Glauben Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung, gepaart mit dem aktuellen Geschehen, glauben Sie noch an friedensstiftende Kräfte der Vereinten Nationen?
Ja, die Vereinten Nationen sind natürlich nur so stark, wie ihre Mitglieder sie machen. Die Vereinten Nationen haben keine politische Entscheidungsgewalt, denn die obliegt ja den Regierungen der einzelnen Mitgliedstaaten. Sie ist als Quasselbude verschrien, aber das würde ich nicht nur negativ, sondern auch positiv sehen, denn sie ist nach wie vor das einzige Forum für die 193 Mitgliedstaaten, wo sie sich treffen können, untereinander austauschen können, so gegensätzlich wie diese Meinungen auch oft sind. Natürlich ist das höchste Gremium der UNO, der Sicherheitsrat, völlig anachronistisch. Er orientiert sich immer noch an einer Weltordnung von 1945 und das ist mit Russland im Sicherheitsrat oft unerträglich. Also solange der Sicherheitsrat nicht die geopolitische Realität des 21. Jahrhunderts widerspiegelt, wird die UNO immer geschwächt bleiben und wird ihrer Mission der Friedenssicherung nicht mehr nachkommen können.
Hatten wir auch noch ein bisschen große Politik in der Sendung. Sie haben ja auch in Jerusalem gelebt, ne? Den Nahen Osten haben Sie in Ihren Büchern ja auch immer wieder verarbeitet. Ich glaube, in dem ersten ist sogar eine hebräische Widmung drin. Wäre Israel als Wohnort nach den Bränden in Kalifornien auch in Frage gekommen?
Israel ist ein Brandherd. Wir lieben Israel. Wir waren auch oft da, aber dort leben, das könnte ich mir nicht vorstellen. Mhm. Mit der Gewalt, mit der Bedrohung tagtäglich, das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor.
Wir sprechen in Deutschland gerade viel über Antisemitismus, gerade seit dem Jahrestag des Hamas-Überfalls. Wie erleben Sie das in Genf? Kommt es da auch vor?
Wir haben es persönlich nicht erlebt. Mein Mann hat es nicht erlebt. Er hat Angst davor, er liest darüber. Er hat Angst davor in Frankreich, in Paris, in Deutschland natürlich. Aber Genf ist sehr international. Ich glaube, die Hälfte der Genfer sind Zugereiste aus der ganzen Welt. Es gibt alle Religionen, alle Völker hier. Es ist natürlich der europäische Hauptsitz der UNO. Es ist ein sehr offenes Pflaster hier, Gott sei Dank.
Gut, das zu hören. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit. Drücke die Daumen für das Buch Der Morgen nach dem Regen. Vielen Dank. Viele Grüße nach Genf, Melanie Levinson.
Ich danke Ihnen, Herr Parisius, für Ihr Interesse an meinem Leben.